Digital Now. Der Podcast für die digitale Transformation. In dieser Episode tauchen Antonia Mangler und Philipp Günther tief in die Frage ein, was Fernsehen heute eigentlich bedeutet. Von linearem TV über Video on Demand bis hin zu werbefinanzierten Streaming-Formaten. Das Medium hat sich stark gewandelt. Welche Trends bestimmen den Markt und wie reagieren große und kleine Anbieter auf die wachsenden Ansprüche der Konsumenten? Gemeinsam beleuchten sie, warum Content Discovery und Customer Experience für die Zukunft des TV entscheidend sind und welche Entwicklungen den Konsum in den kommenden Jahren prägen werden. Eine spannende Episode für alle, die einen Einblick in die Zukunft des Fernsehens gewinnen möchten. Viel Spaß beim Hören!
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Digital Now Podcasts. Und wieder einmal haben wir zwei neue Gäste dabei. Antonia, Philipp, ich würde euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
Ja, hallo Fabian. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bin Antonia, Consultant bei Valantic. Und gemeinsam mit dem Philipp bin ich Teil des TV- und Media-Chapters. Und ansonsten arbeite ich wieder im Telco- und Mobilitätsbereich zum Thema ESG und digitale Geschäftsmodellinnovation.
Dann schließe ich mich direkt mal an. Auch von meiner Seite danke für die Einladung zum heutigen Podcast. Mein Name ist Philipp, ich bin Principal bei der Valantic, Sponsor von dem TV- und Media-Chapter, welches von Antonia geleitet wird. Neben dem großen Herzensthema TV und Medien habe ich zusätzlich noch einen starken Fokus auf alle Themen rund um Data und AI, vor allem in der Telco-Industrie. Das sind so die Themen, mit denen ich mich hier tagtäglich auseinandersetze.
Das Thema Medien ist ein besonderes Thema. Ich habe ja einen Hintergrund in der Mediaagentur, wo das Thema Medien einfach logischerweise omnipräsent ist. Ich war auch, naja, was heißt überrascht, aber als ich damals in der Mediaagentur angefangen habe, das war 2017, da war klar, TV ist ein Medium mit Zunder drin, mit Reichweite etc. etc. Aber gleichzeitig wurde TV auch totgesagt, weil die Jungen gucken das nicht mehr, die Reichweiten sinken, das hat an Glaubwürdigkeit verloren. Aber gleichzeitig hat jeder Kunde, der was auf sich gehalten hat, TV gebucht. Ja, also totale Ambivalenz in diesem TV-Markt. Und dann habe ich mich dank euch mit dem Thema TV nochmal jetzt neu auseinandersetzen dürfen und habe gemerkt, oh, TV ist schon lange nicht mehr TV. Ja, also früher gab es TV und wenn es hochherging, dann gab es ATV, Addressable TV. Aber ich finde jetzt alles Mögliche an Abkürzungen und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir alle verlieren. Und ich hoffe, wir kriegen es hin, die mal so ein bisschen runterzubrechen zwischen SVOD, TVOD, IPTV, OTT, FAST. Ich habe, glaube ich, jetzt schon alle verloren. Was ist heute Fernsehen? Wer von euch beiden kann mir das erklären?
Ich versuch's mal. Und tatsächlich ist es eine gar nicht so banal zu beantwortende Frage. Weil wenn wir über Fernsehen sprechen, haben, glaube ich, die meisten Hörer, Hörerinnen hier aus dem Podcast als allererstes im Kopf das typische lineare Fernsehen. Ich schalte abends 20 Uhr meine Nachrichten ein, 20.15 Uhr meinen typischen Blockbuster oder Film, Tatort, was auch immer ich gerade gucken möchte. Und sehe den dann inklusive all der Werbepausen, die es halt so standardmäßig gibt. Dieses lineare Fernsehen, was immer noch einen Großteil der Sehminuten ausmacht, also im Durchschnitt laut einigen Quellen immer noch 172 Minuten im Durchschnitt pro Tag, natürlich, weil es dann auch viel im Hintergrund läuft, aber dieses klassische lineare Fernsehen, das ist nur eines der zwei oder der Bestandteile, in die man Fernsehen unterteilen kann. Weil neben diesem Fernsehen gibt es natürlich auch viel das Thema Fernsehen auf Abruf. Also du hast eben schon einige der Kürzel genannt. Themen wie VODs, also Video on Demand. Das ist so das große Kürzel, um das sich irgendwie alles dreht. Das nimmt von Jahr zu Jahr rasant zu. Und in Summe bleibt es relativ konstant. Ist natürlich in den letzten Jahren gewachsen, dass grundsätzlich die Sehminuten, vor allem auch durch Corona, wo jeder ein bisschen mehr Zeit zu Hause hatte und man nicht mehr ganz so viel draußen unternehmen konnte. Aber das ist mal so per se das Thema Fernsehen. Jetzt ist das die eine Dimension. Es gibt aber auch noch andere Dimensionen. Die zweite Dimension ist nämlich das Thema Empfang. Also von dem klassischen, ich habe irgendwie meine Satellitenschüssel auf dem Dach oder ich habe den Kabelanschluss, der aus der Wand rauskommt und irgendwie per wundersamer Weise schon immer von Anfang an in meiner Wohnung da war, bis hin zu den heutigen eher typischen Anschlussarten, die immer mehr steigen, nämlich den IPTV- und OTT-Diensten, also sprich Fernsehen übers Internet, wo ich meinen Dienst über einen Provider meiner Wahl buche und plötzlich von überall fernsehen kann. Nicht nur an dem Satellitenanschluss oder an dem Kabelanschluss, sondern eben auch über mein Handy, über mein Tablet, wenn ich unterwegs bin, auf Reisen bin. Das ist so die zweite Facette, die da auch immer noch mal mit reinfällt. Und dann haben wir auch noch mal eine Facette mit drin, wenn wir über Fernsehen sprechen, nämlich die Art und Weise sozusagen, wer denn eigentlich uns Fernsehen zur Verfügung stellt. Also früher, wenn man über Fernsehen gesprochen hat, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung von dem ersten, hatte man die typischen privaten und eben auch die öffentlichen Sendeanstalten im Kopf. Also irgendwie, dann gibt's das erste, das zweite, dann gibt's RTL und Co. Und heutzutage ist es aber ein viel, viel fragmentierterer Markt. Also wir haben halt neben den linearen Fernsehangeboten diverse Streaming-Dienste im Markt, also ne, die Klassiker Netflix, Prime, Disney Plus und Co. Wir haben ganz, ganz viele zusätzliche Anbieter, die Abrufangebote zur Verfügung stellen, selbst die Smart-TVs, also du kaufst ja heutzutage einen Samsung oder einen LG-TV, schaltest den ein und der bietet dir direkt beim Einschalten schon die Möglichkeit, Videos dir anzuschauen, die werbefinanziert sind. Und da sieht man auch da, das Angebot ist massiv gestiegen, das Verhalten ist auch in den letzten Jahren schon gestiegen, also die Sehminuten. Aber es lässt sich halt nicht mehr so auf eins runterbrechen, sondern es ist tatsächlich sehr, sehr fragmentiert und dadurch aber auch super spannend.
Du hast ein bisschen was an Abkürzungen gelüftet. Ich habe jetzt mitgenommen, das eine ist ein Stück weit die Art und Weise, die Dinge zu kommunizieren, und die anderen Abkürzungskategorien fallen in die Perspektive, wie wird es eigentlich gesendet und empfangen, also eher aus so technischer Natur. Das heißt, der Pool, seitdem es sowas wie Fernsehen gibt, an Providern, an Anbietern, wächst stetig und konstant. Wahrscheinlich auch immer so im nationalen Kontext, würde ich vermuten. Ne? Also wir kriegen nicht das gleiche Fernsehen wie in Italien und andersrum. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Wer sind denn in Deutschland die größten TV-Player?
Also wirklich nur runtergebrochen auf die Fernsehanbieter, können wir die eigentlich gruppieren entlang den Empfangswegen, die der Philipp schon angesprochen hat. Also Kunden schauen über Satellit, Kabel oder Internet. Und deshalb die erste Gruppe wären die traditionellen Kabelanbieter. Da ist zum Beispiel Vodafone der größte Player am deutschen Markt mit einer zweistelligen Millionenzahl an Nutzerinnen. Aber dieser Trend geht hin zum internetbasierten Fernsehen, deswegen in der Tendenz abnehmen. Aber auch da haben die Telcos eine Antwort darauf. Das wäre dann die zweite Gruppe, also die Telcos, die mit entweder ihren eigenen Plattformen oder mit White-Label-Lösungen an den Markt gehen und den Kunden Fernsehen übers Internet anbieten. Und das ist entweder möglich mit Hardware-Angebot oder ohne, also entweder nur übers Internet oder eben über eine Set-Top-Box oder einen Streaming-Stick. Und diese neuen Angebote bringen den Kunden zusätzliche Vorteile, unter anderem Content-Aggregation. Also es ist nicht nur mehr lineares Fernsehen, sondern auch On-Demand-Angebote, die Kunden konsumieren können, aber auch sogenannte Advanced Features, also wieder ein Fachbegriff aus der Branche. Darunter verstehen wir zum Beispiel, die Kunden können pausieren, zurückspulen, vorspulen. Genau. Die dritte Gruppe mit einem sehr ähnlichen Angebot wie die Telcos wären dann noch unabhängige TV-Plattformen, wie zum Beispiel Waipu.tv. Die haben wirklich sehr profitiert jetzt von der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs im Juli diesen Jahres. Die haben mittlerweile fast 2 Millionen Kunden und riesige Nettozuwächse verzeichnen können.
Jetzt mal die Frage, noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit gefragt. Also ich erinnere mich, damals war das für mich Hokus Pokus, als Sky, damals noch Premiere, diese Receiver rausgebracht hat, wo man dann auch so eine Karte reinstecken muss. War das klassisches Satellitenfernsehen mit digitaler Authentifizierung? Wie ist das einzuordnen? Was war Premiere damals und was ist es heute?
Also heute wäre es ein klassisches S-Wort-Angebot, bei dem du halt ein Abo abschließt und dadurch, dass du über ein Abo Zugang zu Medien und Inhalten kriegst, ist es halt ein ganz, ganz klassisches S-Wort-Offering. Also du hast eine Subscription, dafür steht das S, und durch diese Subscription kannst du dann auf die Inhalte zugreifen. Gleichzeitig ist aber auch gebündelt in dem ganzen Angebot Pay-TV-Offering, was da ebenfalls mit drinsteckt, weil du ja teilweise auch lineare Sender hast. Das heißt, es ist eben eine Kombination aus beiden. Und in der Vergangenheit ist eben genau über diese Karten die Verifikation erfolgt, über diese Setup-Box-Kombination, um einfach das Schwarzsehen zu vermeiden. Das ist so die Grundidee, die da dahinter steckte. Genau, und grundsätzlich, ich glaube, das Spannende an dem Thema beim Fernsehen ist halt, du hast halt nicht den Standardkunden. Also per se, ne, wer guckt alles, Medien und Inhalte? Ich glaube, das liegt auf der Hand, irgendwie jeder. Also wir haben irgendwie eine Marktdurchdringung gedacht von über 90% an TV-Haushalten. Das heißt, de facto, egal bei wem man irgendwie zu Hause ist, eigentlich hat jeder ein Fernsehgerät. Und wenn nicht, dann hat er mindestens irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet, auf dem irgendwie dann trotzdem Medieninhalte abzurufen sind. Also das heißt, das Thema Medienkonsum ist ja irgendwie allgegenwärtig. Jeder schaut's, jeder nutzt es. Und jetzt ist halt nur die Frage, gibt's da dann trotzdem nochmal Unterschiede? Also worauf muss ich eigentlich einen Provider im Markt einstellen? Also ne, sei es, bleiben wir jetzt mal bei den Telcos als Beispiel von Antonia. Ich bin jetzt eine Telco und sage, Mensch, super, ich will einen neuen Dienst einführen. Was mache ich denn? Ich gucke jetzt mal in die Zahlen. Mensch, lineares TV nimmt ab. Naja, dann mache ich doch nur noch ein Abrufangebot. Produkt, also wo irgendwie VODs nur noch mit inkludiert sind. Diese Rechnung geht allerdings nicht auf, weil damit erreicht man zwar vor allem die jüngeren Nutzergruppen, weil gerade die 20- bis 29-Jährigen, die schauen im Durchschnitt nur noch 20% irgendwie der Sehzeit, schauen da wirklich lineare Inhalte. Aber die gesamten älteren Nutzergruppen, bei denen ist es halt noch ein echtes Thema. Also da ist halt der Tatort am Sonntagabend, ist da halt einfach ein wichtiger, fester Bestandteil des Alltags. Da spielen feste Sehgewohnheiten halt eine große Rolle. Und genau um sich solche Nutzergruppen nicht zu verprellen, ist am Ende des Tages dann doch irgendwie so ein Offering, was vieles mit inkludiert, ein wichtiger Part. Und gleichzeitig muss man aber auch schauen, was sind eigentlich die Erwartungen von den Nutzergruppen? Also was muss ich eigentlich tun, um am Ende meine Kunden auch auf der Plattform zufriedenzustellen und die auch langfristig zu binden? Weil das ist ja am Ende des Tages natürlich auch das Ziel des Ganzen, also Churn Reduction, Kundenzufriedenheit, die Kunden vielleicht auch irgendwie an meine Marke binden. Das sind ja alles Effekte, die mit TV mit einhergehen.
Der TV-Screen, der definiert sich eigentlich über the good old big screen. Es gibt ja diese Memes, yep. The bad screen, der Arbeitslaptop, the good screen, der private Laptop, the very good small screen, Smartphone und dann the big screen ist der TV. Meine These wäre jetzt, Kundinnen und Kunden erwarten so ziemlich alles immer überall. Richtig oder falsch?
Kann man sagen, richtig. Also Kunden haben heutzutage wirklich große Anforderungen an Videoangebote. Vor allem die Content-Vielfalt, wie du schon richtig gesagt hast. Am besten alles an einem Ort, kein Switchen mehr zwischen verschiedenen Apps, was aber natürlich noch Alltag ist. Aber auch andere Dinge sind wichtig oder werden von den Kunden erwartet. Der Preis spielt eine große Rolle für viele Kunden, aber auch so Sachen wie Flexibilität, zum Beispiel bei der Vertragslaufzeit. Also sind meine Angebote monatlich kündbar oder bin ich jetzt dann ewig lang an einen Dienst gebunden, wenn ich das jetzt heute buche? Andererseits Flexibilität in der Nutzung, was du auch schon gesagt hast. Also wann und wo und wie konsumiere ich meinen Inhalt? Das sehen wir auch, dass vor allem jüngere Zielgruppen vermehrt über Smartphone bewegt Bildinhalte konsumieren, also nicht mehr traditionell zu Hause vorm Fernsehen. Andere Dinge, die den Kunden auch wichtig sind, vielleicht ein bisschen weniger wichtig, sind so Dinge wie ein individualisiertes Nutzererlebnis, zum Beispiel durch individualisierte Empfehlungen, die dann wirklich zu den eigenen Interessen passen und irgendwie die Bedienung des ganzen Services auch einfacher machen. Einfach und intuitiv sind da die Stichworte. Und durch so Plattformen wie TikTok zum Beispiel sehen wir, dass vermehrt Short-Contents konsumiert werden, also weg von langen Filmen hin zu kleinen Inhaltsstücken. Und ebenfalls, wie bereits gesagt wurde, weg vom linearen Fernseher in der Tendenz hin zu On-Demand.
Habt ihr eine ungefähre Indikation, was so aktuell so ausgegeben wird für unterschiedliche TV-Dienstleistungen seitens der Kundinnen und Kunden?
Jede Studie sagt was anderes, aber in Deutschland geben Nutzer monatlich 15,70 Euro in 2023 für SVOD-Inhalte, also für Streaming-Abos aus, leicht weniger als in 2022. Ja, und wir müssen immer sehen, also Corona hat natürlich das Ganze verzerrt. Das haben die Leute natürlich neue Abos abgeschlossen.
Wenn wir natürlich eine Vollkostenbetrachtung machen, noch Themen dazu kämen wie die TV-Geräte, die man sich selber kauft, Themen wie der dann doch vielleicht noch Kabelanschluss oder IPTV-Anschluss. Also in Summe, wenn man das mal wirklich aufs Jahr sieht, dann ist das Thema Medien- und Fernsehkonsum schon ein echtes Brett, was die Kosten angeht. Weshalb auch das Thema Kostensensibilität gerade echt eine Rolle spielt, ne? Von im letzten Jahr einer leichten Inflation, wo natürlich auch das Geld im Portemonnaie knapper wird. Das heißt, das hat man schon auch gemerkt bei den Abo-Modellen vor allem. Aber es ist nach wie vor echt ganz schön viel Geld, was man so im Schnitt für Fernsehen und den Konsum dafür eben auch ausgibt.
Und das jetzt ob der These, dass lineares Fernsehen eigentlich ja mal gratis war. Also über Umlagen, ne? Also man hat sich doch eigentlich jetzt in so eine Situation reinmanövriert, wo nahezu nichts mehr einfach so vor Automatismus zu einem kommt. Man kommt ja mehr oder weniger zu einem Kundinnen- und Kundengetriebenen Markt. Ihr habt jetzt gerade auch über diese Themen gesprochen mit anpassbar, individualisiert, personalisiert. Das ist ja auch da, wo ich meine Valantik Heimat habe, in der Automatisierung, Personalisierung von Journeys und Experiences. Aber das spiegelt sich im Prinzip jetzt einfach alles auf dem Fernseher wieder. Das, was man jetzt in einem Online-Shop gemacht hat, macht man nach wie vor auch oder macht man jetzt weiter in so Mediatheken. Gibt es dann überhaupt noch lineares Fernsehen in dem Sinne in der Zukunft oder was passiert damit, mit dem guten alten TV?
Ja, gute Frage, aber zwei Punkte dazu. Der erste Themenblock, du meintest, früher war lineares Fernsehen ja kostenlos und heute kostet das alles. Also einmal darauf tiefer schauend, hat es ja schon immer gekostet, fernzuschauen, sei es der Kabelanschluss, der aus der Wand rauskommt, den ich dann irgendwie über meine Nebenkosten mitbezahlt habe, oder die Satellitenschüssel, die ich mir erstmals anschaffen musste, meistens mit einem Satellitenreceiver plus, wenn ich dann HD schauen wollte, auch nochmal einer entsprechenden HD-Karte. Also das heißt, das Thema Fernsehen war ja noch nie so ganz, ganz kostenlos. Jetzt die Fragestellung, spielt lineares TV überhaupt noch eine Rolle in Zukunft, ja oder nein? Also unsere These, ja, es wird weiter zurückgehen. Das ist schon zu beobachten. Und dieser Trend, der wird sich unserer Meinung nach auch schon weiter durchsetzen. Aber es bedeutet nicht, dass dieses Format komplett vom Markt verschwinden wird. Also wir glauben nach wie vor fest daran, dass es eine Daseinsberechtigung gibt für lineare Inhalte, sei es die großen Sportevents, die zu einem festen Zeitpunkt stattfinden, irgendwelche Live-Events, irgendwelche Ansprachen, die man sich unbedingt spannenderweise anhören möchte. Oder auch mein plakatives und Lieblingsbeispiel, der Tatort, der am Sonntagnachmittag kommt. Und man unterhält sich dann am Montagmorgen in der Kaffeeküche darüber, wie gut oder schlecht man diesen Tatort fand und wie die schauspielerischen Leistungen waren. Also unsere These ist, es wird nach wie vor eine Daseinsberechtigung geben. Und gleichzeitig bringt es aber natürlich die privaten Sender in eine echt schwierige Situation, weil die Öffentlich-Rechtlichen, die sind im Zweifelsfall über die GEZ finanziert, aber die privatrechtlichen Sender, deren Fernsehwerbeumsätze, die werden konsequent schwinden, je weniger Leute natürlich auch schauen. Das heißt, hier gibt's halt wirklich einen Handlungsbedarf. Zusätzlich kommen noch die ganzen Streamer mit in den Markt, die auch viel der Nutzerschaft eben sozusagen wegschnappen. Also ne, gucke ich jetzt abends 20.15 Uhr meinen Blockbuster, wenn ich vielleicht noch irgendwie gerade am Geschirrspülen bin, oder gucke ich dann nicht einfach um 20.30 Uhr mir was auf Netflix an? Das ist ja schon eine Fragestellung, die mehr und mehr in den Köpfen von allen irgendwie ist, ob bewusst oder unbewusst. Und gerade da kommen dann natürlich die neuen Formate, die werbefinanzierten Formate mit ins Spiel, wo man versucht, entweder Assets, die man hat, also irgendwelche Serien, Filme, die man sowieso schon hat, nochmal zu monetarisieren, indem man sie in einer anderen Art und Weise aufbereitet, mit Werbung vorgeschaltet oder eben auch reingeschaltet, oder indem man generell komplett neue Kanäle und Senderangebote schafft. Also Thema Fast-Kanäle war ja eines der Abkürzungen, die du am Anfang gebracht hattest, wo eben wirklich sehr, sehr stark auf eine bestimmte Sparte Inhalte aneinander geschnipselt werden. Mein Lieblingsbeispiel hier immer der Angler TV, wo ich dann ganz klar weiß, wer ist meine Nutzergruppe. Ist relativ easy vorherzusehen, was die wahrscheinlich interessiert, ne? Also was sind die großen Fische, die man irgendwie aus dem Meer ziehen kann oder so. Und da sind dann natürlich auch die Werbeeinnahmen wiederum relativ groß, weil ich sehr, sehr klar weiß, die Leute, die sich das anschauen, wenn ich denen dann jetzt irgendwie als Anglershop meine Werbung vor die Nase bringe, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch entsprechende Revenues dann hinten rauskommen für mich als Werbetreibenden, relativ groß. Und genau solche Formate werden sicherlich in Zukunft mehr und mehr eine Rolle spielen, sei es Fast, sei es Addressable TV, also ATV, was du vorhin schon mal genannt hattest, was eher lineare Inhalte sind, aber auch AVOD, also Abrufinhalte mit Werbeeinspielung. Das sind so die Formate, wo wir glauben, die werden immer mehr eine wichtige Rolle spielen, vor allem eben auch für diese privatrechtlichen Sender, dass die eben auch schauen, wie kriegen sie ihre, Einnahmen weiterhin gesichert.
Eine Sache nochmal kurz nachgehakt, das hatte ich mitbekommen und daher, dass ich halt eben nicht mehr so einen großen Big Screen habe und auch den klassischen TV-Anschluss lange nicht mehr benutze, ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber du, Antonia, hast das eben erwähnt. Es gibt eine neue Regulatorik. Nochmal Bezug nehmend auf das Thema Dinge, die damals über den Mietvertrag umgelegt worden sind, über die Nebenkosten. Und heute gibt's mehr Freiheit für die Kundinnen und Kunden. Das hat sich dieses Jahr was geändert, richtig?
Genau, zum 1. Juli 2024. Die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs oder der Umlagefähigkeit. Das bedeutet, dass Vermieter nicht mehr die Kabelgebühren im Miethaushalt unbedingt an die Mieter abgeben dürfen. Das heißt, die Mieter haben die Freiheit, selbst ihren TV-Anschluss zu wählen, können gegebenenfalls wieder einen neuen Kabelanschluss abschließen oder sich eben für andere Angebote, zum Beispiel internetbasiertes Fernsehen, entscheiden. Und eben durch dieses Event wird angenommen, oder es zeigt sich jetzt bereits in den ersten Quartalszahlen, dass die Kunden sich noch mehr für internetbasiertes Fernsehen oder Videoinhalte über das Internet entscheiden. Also der Trend wird dadurch verstärkt.
Das heißt, dass ich quasi vor dem 1. Juli 2024 theoretisch einen Kabelanschluss mitgezahlt habe, auch wenn ich ihn nie benutzt habe, das jetzt quasi rausfällt. Exakt. Und in der Theorie im Share of Wallet bei den Kundinnen im Haushalt dann ein bisschen Geld frei wird, um vielleicht das ein oder andere Format dazu zu kaufen. Wir haben jetzt gesprochen über das Thema Linearität und eben auch die Einbindung von Werbung und werbefinanzierten Sendungen oder Formaten oder Kategorien von Fernsehen wie AVOD, Advertising Video on Demand, um hier niemanden abzuhängen. Was ich mich jetzt frage ist, generell ist das Thema Internet ja, wenn man noch nicht so ganz technisch geschult ist, ein bisschen Magie, ja? Vodafone macht die Datenmaschine an, es fliegen Daten durch die Luft und ich kann Internet auf meinem Handy benutzen. Ich stelle mir das jetzt für die TV-Dienste an sich auch nochmal wesentlich komplizierter vor, ne? Weil die müssen ja jetzt mehrere Streams parallel bespielen, wollen aber, wenn wir gerade auch nochmal über Kundinnen und Kunden und Werbefinanzierung und Co. reden, im Idealfall wissen, wer wann an welchem Touchpoint, über welchen Kanal, mit welcher Werbung. Also da würde ich einfach mal gerne im nächsten Schritt so ein bisschen reingehen wollen. Also welche Trends auf, ich sag mal, Backend-Seite beobachten wir da?
Das ist eine gute Frage, weil das ist tatsächlich eine, mit der, ich glaube, die Großen sich schon lange auseinandersetzen und die auch meistens, ich sag mal, reife und gute Produkte am Start schon haben. Aber vor allem kleinere Telcos, also ne, so die klassischen Glasfaseranbieter beispielsweise, schon zu kämpfen haben. Also gerade so Tier 2 Telco-Anbieter, die sind da schon, kommen da schon ins Straucheln, weil das Thema ist halt echt komplex. Also so wie du es gesagt hast, früher hast du klassischerweise per Satellit irgendwo die Sender eingespeist in deinen TV-Dienst, dann sind sie schön ausgespielt worden. Allein das grenzt schon an Magie. Du hast aber einen Stream, der für alle gleichermaßen vorhanden ist. Du musstest jetzt nicht großartig irgendwie gucken, wie viele Kunden werden jetzt potenziell nochmal neu starten, sondern du hast halt auch aus ökologischer Sicht ein wesentlich besseres Konzept gehabt, weil du konntest halt einen Stream ausspielen, der ist dann von allen entweder empfangen worden, wenn sie ihr Gerät eingeschaltet haben oder eben auch nicht. Viel, viel einfacher. Heutzutage ist es halt nicht mehr so easy. Du musst halt viele unterschiedliche Medienarten auf deinen Plattformen aggregieren. Das heißt, alle haben unterschiedliche technische Bedürfnisse, sei es in Richtung Authentifizierung, sei es in Richtung Konsente, sei es in Richtung Jugendschutz, wo es ja auch darum geht, was darf wer eigentlich wann, wo, wie gucken, was ja im Linearen dann teilweise über die Uhrzeiten geregelt ist. Aber was machst du jetzt, wenn plötzlich deine linearen Inhalte in der Mediathek drin liegen? Musst du dir auch schon wieder Gedanken zu machen, wann darf wer jetzt eigentlich diese Inhalte abrufen? Also sowohl die Komplexität in Richtung Offering und Proposition ist massiv gestiegen und damit einhergehend die Magie, was auf so einer TV-Plattform passiert, nochmal um ein Vielfaches gestiegen. Also da durchzusteigen, die richtigen Hebel zu setzen, auch die richtige Komposition am Ende zusammenzustellen, das ist nicht ganz einfach und das merken wir auch bei unseren Kunden, bei denen wir dann unterwegs sind. Das ist so eine der größten Herausforderungen, da die richtigen Partner auszuwählen, die richtigen Inhaltsangebote auszuwählen. Das ist dann tatsächlich auch genau der Punkt, wo ne, Leute wie wir zwei dann eben auch mit dazu geholt werden und unterstützen dürfen.
Also was ich jetzt mitgenommen habe, war, dass wir durch die, simpel ausgedrückt, in der Diversifizierung der TV-Landschaft, ja, was wir daraus mitnehmen, ist, dass die einzelnen Anbieter stärker aggregieren müssen und einfach gucken müssen, wie sie bestmögliche Bandbreite auf die vermutlich geringstmögliche Bandbreite bekommen, ja, wenn man es so ganz flach sagen möchte. Jetzt nochmal vielleicht so ein Stück in den Kundenblick rein. Ja, also ich gehe jetzt ins Portal rein. Was müssen die TV-Dienste mir jetzt anbieten, um sich gegenüber ihrem Wettbewerb durchzusetzen? Also ich bin ja Teil der Valantik Customer Experience Division. Ich würde jetzt Valantik Customer Experience denken, halt TV Customer Experience Design. Wie funktioniert das denn, wenn ihr in Gesprächen mit euren Kunden seid?
Super Frage, Fabian. Das Thema Customer Experience und vor allem sich im Markt irgendwie abzugrenzen und auch herauszustechen, ist ein immer komplexeres Thema. Also allein, wenn man sich mal die typischen Telco-Angebote im Markt anschaut, alle übertrumpfen sich mit 120 Kanälen, 140 Kanälen, Waipu mit über 200 Kanälen, die frei verfügbar sind. Man überschlägt sich mit den Advanced Features, die Antonia vorhin ja schon mal vorgestellt hat. Also wer kann spulen, wer kann irgendwie einen Instant Restart machen. Das sind mittlerweile alles Themen, die gefühlt zur Gewohnheit geworden sind. Also es sind keine Differenzierungsfeatures mehr, genauso wie ein NPVR, also ein Online-Speicher, in dem ich meine Videos dann aufnehmen kann. Auch die sind mittlerweile nahezu austauschbar. Also und ehrlicherweise aus Kundensicht, ob ich jetzt da 3 Stunden, 4 Stunden, 100 Stunden aufnehmen kann, das macht am Ende des Tages nicht mehr so viel aus, weil ich ja danebenher meistens noch große Medienlibraries mit angebunden habe und auf Mediatheken zugreifen kann. Das heißt, das, was eigentlich der Kunde möchte, und ich glaube, da kommen wir jetzt ein bisschen rein in Richtung Customer Experience, ist neben einer möglichst großen Content-Vielfalt, die sich nach seinen Bedürfnissen richten kann, eben auch tatsächlich die Contents gut und leicht angeboten zu bekommen, also Thema Content Discovery, die ihm eigentlich in dem Moment gerade gefallen könnten. Also irgendwie eine möglichst gute Recommendation ist das A und O. Also es gibt auch so den blöden Spruch, Content is King, Customer Experience is King Kong. Und genau das ist so ein bisschen das, was da dahinter steckt, ne? Und wir sehen das auch, auch da wieder eine Studie, die ich ganz gerne zitiere, Thema Content Discovery, ne? Es gab eine Studie, wo 2019 im Schnitt die Kunden 7,5 Minuten gebraucht haben bei der Entscheidung, was schauen sie sich in den unterschiedlichen Diensten an. Das ist 23 auf über 10 Minuten gestiegen. Und auch dazu gibt es dann nochmal zusätzliche Studien, dass wenn ein Kunde mal mehr als 9 Minuten braucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ausschaltet oder einen komplett anderen Dienst wechselt, sehr, sehr hoch. Das heißt, das Ziel, was ich ja eigentlich erreichen möchte, Sehminuten, die Kunden binden, ein gutes, ich sag mal auch Branding erzeugen und ein Loyalty erzeugen durch mein super TV-Offering, das veräppt dann, wenn der Kunde völlig überfordert wird, einfach weil ihm also dann irgendwie 200 Kanäle entgegengeschmissen werden, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Das heißt, das Thema Reco Engine, optimierte Suche, auch Barrierefreiheit, dass es auch leicht ist und intuitiv ist, sich durchzuhangeln durch die unterschiedlichen Content-Angebote, also dass es auch sauber und gut aufbereitet und strukturiert ist, logisch strukturiert ist, das sind am Ende des Tages die Kernpunkte, die echt ein, ich sag mal, normalen TV-Dienst von einem TV-Dienst, der begeistert, abgrenzen. Und an der Stelle, ne, um auch nochmal auf eine unserer Valantik-Capabilities hinzuweisen, spielt natürlich auch das Thema KI eine große Rolle. Also auch das Thema Unterstützung durch KI im Bereich Reco-Engine, im Bereich, wie baue ich Themen auf, ist da ein ganz, ganz wichtiger Part. Was wir noch zusätzlich als Trend beobachten, und das ist nochmal so eine Schippe drauf, ist, dass das Thema Content-Aggregation gefühlt eine auserzählte Geschichte mittlerweile ist, weil alle haben das irgendwie verstanden und machen das auch. Und dass es jetzt in eine Art Superaggregation übergeht, die nochmal mehr dazu bundelt. Also die Vision, die dann da drüber liegt, ist so, den Entertainment Hub irgendwie sich aufzubauen. Also in dem dann auch noch so Themen wie Gaming reingebundelt werden in solche Dienste. Zuletzt auch zu sehen in dem frisch gelaunchten O2TV-Produkt, wo eben auch der Game Pass von Microsoft noch mit inkludiert ist. Klar, das braucht dann wieder zusätzliche Subscriptions in der Regel, also wie häufig bei solchen Diensten. aber wo du halt eine Anlaufstelle hast und dann auf viele Themen zugreifen kannst. Und im Ausland im Übrigen sind da teilweise auch nochmal ganz andere Themen mit inkludiert. Also Smart Home Funktionalitäten, dass du irgendwie, ne, bleiben wir wieder bei dem Big Screen, dass du, wenn du dann in dein Wohnzimmer gehst, schaltest deinen Fernseher ein, merkst, Mensch, mir ist ein bisschen kalt, dann schaltest du darüber vielleicht sogar noch deine Heizung an, machst irgendwie die Rollos runter, dass du nicht von den Nachbarn beobachtet wirst, während du dich gemütlich deinem Fernsehvergnügen hingibst. Also solche Themen kannst du dann irgendwie darüber steuern. Und ich glaube, das wird künftig auch mehr und mehr ein Thema werden, mit dann eben auch so Features wie Sprachsteuerung und Co., was ja mittlerweile auch gang und gäbe ist, gerade wo vieles auch auf Android-Basis basiert, viele der Dienste.
Spannend. Wie gesagt, also 2017 in die Medienagentur eingestiegen. Ich hätte damals am Ende des Jahres gewettet, nee, TV spielt keine Rolle mehr in Zukunft, alle sind nur noch am Handy. Immer wieder spannend herauszufinden, wie sich dann doch einiges immer wieder neu evolutioniert und auch dieses Zusammenspiel zwischen, da tun sich dann zwei zusammen und schaffen gemeinsam ein Angebot, das es so in der Form vorher noch nicht gab, kennt man ja auch im Kollaborationsbereich aus dem Markensegment wieder, ne? Also Kollaboration ist anscheinend dann Queen Kong, würde ich sagen, um da mal an den Spruch anzuknüpfen. Ich hatte damals immer das Gefühl, ich gucke 10 Minuten lineares Fernsehen und dann sehe ich 20 Minuten Werbung. Was sagt die Zukunft der Werbung im Fernsehen? Wird es mehr, wird es weniger, wird es eins?
Also wir können es gleich nochmal auf die Nutzer runterbrechen. Also ob man als Nutzer mehr Werbung schauen wird, hängt wahrscheinlich von vielen auch individuellen Präferenzen ab. Einerseits der Preissensibilität, aber auch den verfügbaren Haushaltseinkommen, das man für Videodienste ausgeben kann. Aber auch so Dinge wie Werbungsaversion, also bin ich bereit, mehr zu zahlen, dass ich keine Werbung oder weniger Werbung sehe. These ist, Werbung ist wichtig und bleibt wichtig. Werbefinanzierung bietet einfach neue Potenziale für die Player und die Kunden haben ja immer noch die Möglichkeit, sich für ein werbefreies Abo zu entscheiden.
Genau, um das noch zu ergänzen, also ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, dass diese ganzen werbefinanzierten Themen, das wird noch weiter eine große Rolle spielen und gefühlt wird es ja auch gerade wieder wichtiger. Man merkt das bei Amazon mit dem Prime-Video-Angebot, was lange Zeit komplett kostenlos war. Dann wurde irgendwann Freebie eingeführt, um so ein bisschen zu zeigen, Mensch, hier haben wir noch ein paar Premium-Angebote, muss aber Werbung gucken. Und jetzt dann plötzlich heißt es, jetzt gibt's dann doch überall Werbung. Und das hat man so nach und nach ein bisschen reinmassiert in den Markt. Und genau das Thema Monetarisierung und auch Profitabilität spielen da halt die große Rolle. Und man merkt, dass selbst wenn dann der ein oder andere Kunde abspringt, dass es sich unterm Strich dann halt trotzdem auch lohnt, diese Themen mit reinzupacken in die Plattform. Das ist, sagen zumindest die Zahlen aktuell. Deswegen These, die ich jetzt vertrete, ist, das wird ein wichtiger Part bleiben. Das wird auch weiterhin wahrscheinlich sogar wieder ein bisschen steigen. Aber so wie Antonia schon meinte, hängt das stark von den Präferenzen ab. Und was ich noch ergänzen wollte, ist, dass es natürlich auch ein wichtiges Steuerungsinstrument ist. Also ne, gerade für Anbieter wie jetzt RTL Pro7. Also ich meine, die ganzen privaten Sender, die bauen auf Werbung auf. Und für die ist es natürlich auch wichtig, da irgendwie ihre Einnahmen abzusichern, damit sie auch künftig noch Angebote in den Markt bringen können, die Kunden und Kundinnen begeistern und vor den Fernseher halt bringen, ne? Und das wird dann auch da in unterschiedlichen Strategien gemacht von werbefinanzierten Plattform-Offerings, also wie Joyn zum Beispiel, die sehr, sehr stark auf Werbung aufbauen. Oder auch in SVOD-Plattformen à la RTL Plus, wo du halt dir eine Subscription holst und dafür dann eben auf diverse Medieninhalte zugreifen kannst. Also von Videos, gerade viel auch im Reality-Format, ne, jetzt zuletzt erst ganz groß werbemäßig ausgesteuert, das ganze Thema rund um Stefan Raab, wo wir auch wissen, dass sich das tatsächlich auch gelohnt hat in den Subscriptions. Also solche Themen, die dann natürlich mit reinfallen, bis hin zu Podcasts und Co., wo man einfach auch versucht, Medieninhalte zu bündeln und eben auch wieder als übergreifende Plattform, als Entertainment-Plattform dann auch im Markt angenommen zu werden.
Dann habe ich noch eine abschließende Frage, bevor ich euch auch vielleicht ein Schlusswort überlasse. Könnt ihr beiden eigentlich noch normal TV schauen oder seht ihr mittlerweile nur noch überall Strategie, Proposition, wer integriert mit wem und was?
Beides. Aber man schaut vielleicht schon mit einem anderen Blick drauf, aber nicht, dass man dass ich jetzt deswegen es weniger genießen würde.
Dem kann ich mich nur anschließen. Also ich kann das, glaube ich, ganz gut voneinander trennen, je nachdem, in welcher Situation und in welcher Gemütslage ich bin. Also wenn ich jetzt irgendwie mir ein EM-Spiel, WM-Spiel anschaue, dann denke ich sicherlich nicht drüber nach, wie das jetzt gerade werbefinanziert ist und wer da jetzt die primären und sekundären Vermarktungsrechte hat und wie das jetzt wohl alles aufgeschlüsselt ist und warum ich in der ARD-Berichterstattung, wenn ich mir die Wiederholung anschaue, dann plötzlich keine Videos sehe von dem Spiel. Also das trifft einen dann vielleicht als Nutzer, aber wenn ich jetzt schaue, dann nehme ich das nicht mehr ganz so intensiv wahr. Aber natürlich ist es ein wichtiger Punkt, Fabian, ne? Weil es ist allgegenwärtig, es trifft uns überall. Umso spannender ist es, sich mit dem Thema auch wirklich mal auseinanderzusetzen, die Komplexität dahinter zu durchdringen und auch irgendwie mal zu überlegen, wie hängen diese Themen dann eigentlich am Ende des Tages auch miteinander zusammen.
Ja, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut auf diesen Podcast, weil da ein alter beruflicher Zweig mit einem neuen beruflichen Zweig zusammenkommt. In dem Sinne danke ich euch sehr für eure Antworten, die Impulse, dass ihr mich auch mit dem State of the TV Report nochmal aufgeschlaut habt vorher, im Vorfeld, dass ich überhaupt auch meine Laienhaftigkeit nochmal ablesen durfte. In dem Sinne hoffe ich, dass unsere ZuhörerInnen diesen Podcast so genießen konnten wie Philipp ein EM-Spiel, auch wenn die Werbebanderole digital eingeblendet wird. Und ja, wünsche an der Stelle einen schönen weiteren Tag, schönen weiteren Abend, schönen weiteren Morgen, wo immer ihr gerade seid. Und nochmal danke euch beiden.
Danke dir auch, Fabian, dass wir mitmachen durften.
Ja, danke. War ein spannendes Format.